97,5 MHz.
97,5 MHz.
Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lora.
Kulturbruch, el arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lora.
Konzerte,
Literatura,
Performance,
Teatro,
Tanz.
Ja, hallo miteinander. Ich begrüße euch herzlich im Studio für Kulturbruch. Ich sitze mit Lena Störfaktor hier und mit
Nati.
Hi. Wir starten jetzt in die zweite Hälfte des Jahres mit unserem Projekt Kulturbruch. Das ist ein neueres Projekt von Radia, der feministischen Redaktion von Radio Lora. Und das Sendegefäß befasst sich mit Kultur. Es ist eine Kulturredaktion und Flinter Künstlerinnen stehen im Mittelpunkt. Wir laden in alle Sendungen KünstlerInnen ein aus verschiedensten Genres oder Sparten, also von Theater über Literatur, über Musik, waren schon verschiedene Leute hier. Und ich freue mich sehr, dass du, Lena, heute hier bist.
Ich freue mich auch.
Normalerweise haben wir eher lokale KünstlerInnen bei uns im Studio und du bist jetzt aus Berlin angereist. Und wir haben aber diese Gelegenheit uns nicht entgehen lassen können, weil du ja heute Abend hier ein Konzert gibst. Und möchten deswegen auch über die Landesgrenze hinaus eine Winterkünstlerin vorstellen und sind gespannt auf die Musik, die du mitgebracht hast und auch auf genau deine Geschichten, die du zu erzählen hast und vieles mehr.
Super, ich freue mich auch, Mann. Ja, danke für die Einladung.
Vielleicht fangen wir gerade damit an. Also in diesem Format geht es auch darum, Kunst als politischer Widerstand zu framen und zu untersuchen, irgendwie, wie können wir Kunst oder Kultur auch nutzen, um für verschiedene Bewegungen was zu tun oder eben wie bringen wir unsere politische Botschaft über die Kunst an die Leute. Und ich glaube, du bist ja sehr ein gutes Beispiel dafür. Magst du irgendwie sagen, was du dazu denkst?
Ja, also ich versuche das natürlich auch mit der Musik, die politische Botschaft an die Leute zu bringen. Ich muss sagen, das Zeitalter spielt dagegen leider, weil wir uns ja in sehr neoliberalen Verhältnissen befinden, auch gesinnungsmäßig, und es ist sehr schwer durchzudringen mit zum Beispiel antikapitalistischen Botschaften, weil sich viele Menschen nichts anderes vorstellen können als das System, was sie geprägt hat. Und da sich die Verhältnisse auch weiter zuspitzen, habe ich das Gefühl, so versuchen die Leute das festzuhalten, was sie noch haben in diesem System, und wollen nichts riskieren. Und ich nehme das allgemein als unsolidarischer wahr, die Zeiten und höheren Wettbewerb. Und dadurch ist es eigentlich super schwer, jetzt mit einer politischen Message durchzudringen, die über Diversity hinausgeht. Also die sich nicht wirklich vermarkten lässt im neoliberalen kapitalistischen System.
Ja, du hast da gerade schon voll viel reingepackt. Vielen Dank. Mhm. Du sagst, es hat sich verändert, oder du siehst irgendwie mehr Konkurrenz, mehr eben, es muss sich mehr vermarkten können und so weiter. Also vielleicht auch noch so ein bisschen zum Einstieg, wie bist du denn irgendwie dazu gekommen, eigentlich überhaupt zu rappen? Wie war das damals? Also du bist ja schon seit fast 20 Jahren jetzt dabei.
Ja.
Und da gab es ja ganz bestimmt auch extrem viele Herausforderungen. Und ja, vielleicht magst du was über die Verschiebungen der Herausforderungen oder so erzählen.
Ja, also damals, wo ich angefangen habe, es gab wenig Flinters, die gerappt haben, ne? Also mit mir waren fünf oder so, die halt jetzt in Deutschland zum Beispiel gerappt haben. Dadurch ist man natürlich mehr rausgestochen und so. Und es war natürlich auch immer so, dass du halt ein Label brauchtest oder halt irgendeinen Vermarktungspartner in der Musik, um gehört zu sein. Aber es gab auch eine stabile DIY-Kultur, eine relativ stabile, eine Subkultur. Es gab halt Projekte, Läden, wo du halt auftreten konntest, ne? Wir hatten jedes Wochenende Konzerte und zum Beispiel gab es in den ganzen Dörfern, gab es halt selbstverwaltete Jugendzentren, wo die Leute vor Ort was gemacht haben und uns dann eingeladen haben. Und das ist jetzt zum Beispiel so, also das, es hat sich dann alles hochkommerzialisiert auf so große Festivals. Die kleinen Festivals sind total am struggeln, fallen alle aus. Und es haben sich so, ja, es hat sich einfach sehr viel Vermarktung etabliert, dass, dass es, also für diese kritische Subversivität, habe ich das Gefühl, gibt es immer weniger Platz. Das heißt, eigentlich hat sich alles in den Mainstream sehr eingefügt. Und wirklich subversive Ideen oder subkulturelle Strukturen sind halt verschwunden und sind auch in der Linken verschwunden. Also es ist, ich nehme eher eine Anbiederung an den Mainstream wahr. Und da fallen natürlich Leute wie ich und halt andere MusikerInnen, die jetzt nicht krasse Promotion-Kampagnen fahren, so, ja, von krassen Labels oder Vertriebspartnern, wo du dann halt gehypt wirst und dich irgendwo einkaufst, weil es ja auch alles über Connection geht, ne? Und es geht alles wirklich nur, wie kann ich diese Person vermarkten und wie kann ich meinen größten Profit daraus schlagen? Und dadurch ist es natürlich für Leute, die einfach nur Kunst machen wollen, sehr, sehr, sehr schwierig, da einen Platz zu finden. Und die gehen halt alle auch unter. Also so wie die kleinen Projekte und die kleinen Bühnen, die kleinen Festivals, verschwindet alles nach und nach. Und Corona hat das alles nochmal extrem doll verstärkt. So. Ja.
Und wie ist das für dich, dass du es jetzt ein bisschen beibehalten konntest, was du eigentlich machen willst und dich nicht vermarkten hast? Wie hast du da den Kampf wahrgenommen, dass du dir selber treu bleibst in deiner Linie?
Ja, das ist auch sehr schwer. Also ich habe das Problem ist, ich kann nicht anders, ne? Weil ich glaube, ich bin auch zu ehrlich dafür. Also weil ich muss immer Dinge ansprechen so. Und das ist ja marketingtechnisch nicht so gut, weil du musst Dinge für dich behalten, Betriebsgeheimnisse und so. Und weil wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, dann sage ich das halt. Aber wer will mit jemandem zusammenarbeiten, die also Prinzipien und Haltung ist, glaube ich, sehr, sehr schädlich, wenn du weit kommen willst. Und dadurch, ich versuche es halt trotzdem weiter zu existieren, aber ich glaube, ich bin schon nervig auch so. Und ich werde halt natürlich, also jemand, glaube ich, wie ich, die dann halt die Sachen in Frage stellt irgendwann, wird halt als tendenziell nervig und anstrengend wahrgenommen, weil es ja halt irgendwie die Suppe versalzt, ne? Also so, es ist halt schwierig, weil ich hab auch öfter Gespräche mit Leuten, wo ich dann sage, ja, das ist aber eigentlich, das ist ja auch nicht cool. Und die sagen so, ja, aber die wollen darüber nicht reden, so, weil die sagen, so läuft halt die Welt. Und so ist es halt. Und wir müssen uns alle irgendwie einfügen in den Markt und anpassen in den Markt. Und diese Grundsatzgespräche, wo du sagst, aber eigentlich ist es doch trotzdem nicht cool. Wir können das doch wenigstens zugeben. Und ich habe das Gefühl, Leute wollen das nicht mal zugeben, weil es denen dann irgendwie in ihrem Weltbild was durcheinander bringt und sie diesen Kontrast nicht aushalten können. Und ich war halt nie so, weil ich habe immer Bock, diese Kontraste hervorzubringen und das anzusprechen. Und ich fühle mich aber relativ alleine. Also es gibt Freunde, mit denen ich darüber rede. Es gibt auch Leute, die sofort wissen, was ich meine, mit denen ich darüber quatsche, die das auch so sehen. Aber meistens ist ja so, die Menschen, die weit kommen, sind auch aus einem Grund weit gekommen, weil sie halt sehr bequem waren und nicht unbequem. Und je höher du, also die einflussreichen Leute in dem Musikbusiness, aber auch in der politischen Musik, es gibt ja auch so eine Art, weiß ich nicht, linkes Musikbusiness oder politische Musikbusiness, wo Leute noch ein paar Sachen ansprechen, aber das beschränkt sich meistens auf gegen Nazis, weil das ist ziemlich einfach, weil da gibt es einen Markt für, ne? Ich meine, die Hälfte der Leute ist trotzdem gegen die AfD, sogar die CDU ist teilweise gegen die AfD, also so, damit kannst du auch noch die Bürger alle abholen, aber sobald das irgendwie weitergeht, ist das gar nicht mehr vermarktungstechnisch gut und deswegen bleiben die Leute, die das hinterfragen, glaube ich, da, wo sie sind, so. Genau.
Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo es für dich so war, nee, das mache ich nicht. Also wo du wie so gesagt hast, das ist der Kompromiss, den will ich nicht gehen. Hast du ein Beispiel?
Ich habe ein perfektes Beispiel. Ich bin natürlich habe ich da ein Beispiel. Ich bin letztes Jahr auf einem linken Festival aufgetreten in Berlin. So ein Punker-Festival. Und dann kam ich da rein und die haben uns runtergehandelt. Wir sind eine Dreiviertel-Flinter-Band. Ne? Wir haben sehr viel für die Berliner Subkultur getan, auf jeder Soli-Party gespielt, was weiß ich. Ne? Also immer stabil die Strukturen aufrechterhalten. Und die Leute halt, die sind aus der Berliner linken Punker-Szene. Ne? Die haben ein Festival gemacht, haben uns eingeladen, haben uns runtergehandelt von 800 auf 600 zu viert. Und dann kommen wir im Backstage, da sehen wir so einen Kühlschrank, wo so ein Zettel dran steht, reserviert für, und dann so eine Band, ne, so zwei Typen. Und es hat mich so, ich dachte so, weißt du, nicht, dass ihr so, ihr versteckt das nicht mal, ihr macht das öffentlich, ne, so der Kühlschrank, so, ne, so diese krasse Klassennummer.
Und dann ich habe einen Kühlschrank für die andere Band, aber nicht für euch.
Ja, so für niemanden, nur für die eine Band. Also jede Band, die in den Backstage kam, sieht diesen Kühlschrank mit einem Zettel, dass es für die eine Band ist. Also das ist, ne? Und mich hat das nicht mehr losgelassen. Und ich fragte den einen Typen, den ich ein bisschen kannte, so, ja ey, sag mir mal bitte, was haben die bekommen, ne? Und der meinte, hinterer vierstelliger Bereich, also sowas wie zwischen 7.000 und 10.000, wow, weißt du? Und als ich das gehört habe, habe ich dem auch gesagt, so, sorry, wenn ich das nächste Mal vorher weiß, ne, ich spiele da nicht. Also das ist zum Beispiel ein Kompromiss, wo ich sage, gut, ich spiele bei sowas unterstütze ich nicht. Also da ist mein Kompromiss, ich bin kompromissfähig in bestimmten Sachen, aber da ist vorbei. Also da denke ich wirklich so, okay, weil ich fühle mich richtig ausgenutzt so dann so, ne? Und das ist auch diese Flinterwashing, weil die laden sich Frauen ein, ne? Denen die eine scheiß Auftrittszeit geben und schlecht bezahlen. Und aber dann können die so gegen Shitstorm sagen, ja, aber wir haben doch Flinter dabei, ne? Und das ist genau das Falsche. Und diese Leute reden dann wahrscheinlich darüber, bei McDonald's werden Frauen schlechter bezahlt, aber selber auf ihren eigenen linken Festival. Also die sourcen das out. Die anderen sind alle voll doof, aber die selber sind, die machen doch die gleiche Scheiße, obwohl sie es anders machen könnten. Und da, bei sowas bin ich mittlerweile so. Und ich würde mich mit diesen Leuten auch streiten und bis zum Ende diskutieren, dass die zugeben, dass das nicht okay ist. Ja. Aber die entziehen sich der Diskussion, diese Leute, ne? Weil die dann immer sagen, ja, aber so ist es. Wir brauchen Headliner.
Digi. Für das Größere. So.
Wir müssen nach oben streben, wir brauchen Stars. Eigentlich, die unterscheidet ja nichts von irgendeinem Rock am Ring Festival. Also wo ist der Unter, wo ist das Linke? Wo sind die eigenen Ideen? Ne? Wo ist die eigene Meinung? So? Und das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Ja.
Das ist auch ein Thema, das immer wieder ein bisschen so kommt mit Flinter-Musikerinnen, weil es ja oft die Frage ist so, ja, wo sind denn die Flinters auf den Plakaten, also auf den irgendwie auf den Mainstages oder so, warum sind das keine Headliner zum Beispiel? Und dann ist ja immer so die Diskussion so, ja, es gibt halt weniger und so, aber das trägt ja dann genau dazu bei. Also das hält das dann die ganze Zeit genauso am Laufen, wie es ja eben schon ist.
Ja, genau, weil am Ende ist es ja so, weil die nicht unterstützt werden, bleiben die klein. Und können auch gar nicht größer werden in der Hinsicht. Und denen wird keine Chance gegeben. Und wenn sogar die eigenen Leute einem keine Chance geben, ne, wer soll das dann machen? Also so, das ist, wie du sagst, also das kommt zusammen dann. Und das ist einfach, die Leute denken halt teilweise nicht weiter. Und offiziell sind sie alle für Gleichberechtigung. Aber wenn es dann darum geht, was zu verändern, dann in den eigenen Reihen, ne, dann, also bei allem Verständnis und so, da ist vorbei, Mann.
Ja. Ist ja auch spannend, irgendwie so diese Entwicklung eben von, wo du angefangen hast, wo du meinst, es waren irgendwie noch fünf andere oder zusammen wart ihr zu fünft und bis jetzt heute, wo es eben dieses Flinterwashing gibt, was du gesagt hast, oder diese Bewegung so, also vielleicht hat sie ja fast schon geholfen, dass da keine anderen waren, weil da sozusagen eben mehr dann du im Rampenlicht sozusagen stehst, wenn du so in der Minderzahl bist. Und eigentlich ist es ja eine gute Entwicklung, dass es jetzt irgendwie immer mehr wird, aber gleichzeitig ist es halt immer noch dasselbe Machtverhältnis dann am Ende.
Total, total. Und das Ding ist halt auch, also das Frauenbild, was halt erwünscht ist, ist natürlich die sexy Sexbombe. Und das Ding ist halt, dass, also eigentlich, es sollten ja, Diversität sollte ja sein, ne? Also jede Flinterperson kann ja so sein, wie die will, ne? Aber natürlich, der Male Gaze möchte natürlich eine sexy Frau, die auf der Bühne steht. Und dadurch, natürlich schaffen es jetzt mehr, aber wir gucken uns jetzt die Flinter-MCs an, also die Rapperinnen, die bekannt sind, und also wie die aussehen, ne? Also du musst natürlich dann so und so aussehen. Also das sind natürlich, also das ist so wie, ja, die dürfen jetzt mitmachen, aber bitte was fürs Auge. Ey, sorry, so, weißt du, so, was soll man davon halten? So, ne? Also was soll man davon halten? Ja.
Ich würde sagen, wir haben schon ziemlich viel geredet gerade und wir hören uns mal einen Song an. Du hast uns ja eine Auswahl an Songs mitgebracht und vielleicht jetzt passend zum Thema oder mehr oder weniger passend zum Thema den Song King.
Super, ja.
Genau, viel Spaß.
King wie schlaue Wörter, King wie schöner Körper, King wie Armeen, wie Militärs und King wie Mörder. King wie dein Bossmann, weil du machst, was ich dir sage. King wie dein Vermieter, von der Wohnung auf die Straße. King wie das Auto, der Chef in der Stadt. King wie es ist, oh Mann, wer hat der Hart? Egal was du kannst, wo hängst du dich dran? Fach lächeln, Connections gut gepaart. King wie Pech gehabt, King wie kannst du besser machen. King wie vielleicht nächstes Mal und King wie leider nicht geschafft. King wie Muskeln, keiner traut sich dir aufs Maul zu hauen. King wie Konzern, du gehst nur in den Knast, wenn du die Peanuts klaust. King ist der, der die Ellenbogen immer gut trainiert und sie dann ausfährt. King der Coolste der Klasse, der den einmal dreck nimmt und über dir auslernt. King wie sexy, King wie weiß, King wie Uni, Eltern reich. King wie das ist ziemlich einfach, denn es fällt mir leicht. King wie ich bewerte dein Aussehen mit Kommentaren, weil das normal ist. King wie ich hab meinen Spaß, du jahrelang die Plagen. King wie ich bin der glotzt, während du kotzt auf den Arsch. Wie mir ist das noch nie passiert, deshalb ist es nicht wahr. Kings hörten immer schon, du kannst es, deine Worte haben Gewicht. Deshalb ist King auch der, der unterbricht. Und wenn du wirklich glaubst, dass etwas Allgemeinwissen ist, hast du vielleicht gar nicht gemerkt, dass du auf einem Königreich sitzt. Wenn du Glück hast, bist du King, und wenn du Pech hast, bist du's nie. Je nachdem, welches Los du ziehst und wie du das dann siehst, Glück in der Wiege, Glück im Spiel. Aber ruhst du dich darauf aus, Mann, oder zeigst du Empathie? Teilst, was sie dir gaben, oder bleibst gern ganz allein privilegiert? Liebst den Kontrast, definierst dich über den Unterschied. Stärkstes Glied in der Kette von den Umständen hofiert. Komm, mach was aus deinem Königsein, reiß die Paläste ein. King wie globaler Westen, King wie nationale Interessen. King wie Widerstand ist zwecklos, also warum widersetzen? King wie Stempel auf dem Arm, King wie Rempeln, weil ich's kann. Wie Patrouille auf dem Gang, hab die Uniform jetzt an. King wie kein Plan von Kunst, aber Plan von Marketing. King wie Arzt, King wie Graf, King wie Makler in Berlin. King wie Satire, King wie Banken in der Krise. King wie militante Nazis, der Verfassungsschutz steht Schmiere. King wie ich hab Lösungen für dein Problem, deshalb der andere. King wie NPD-Büro und Anklar. King wie die Nettigkeit, die du dir leisten kannst. Hast nicht viel eingesteckt, deshalb du weiterkamst. King ist der Shit, den du fühlst, wenn du down bist und trotzdem noch auf wen anderes drauf trittst. Wenn dich der Schmerz dieser Welt niemals auffrisst, war alles okay bei dir, ist wahr. Und auch wenn du nichts dafür kannst, dass es ist, wie es ist, sorg immer dafür, dass die Krone zerbricht.
Das war dein Track King und wir haben dich ja gebeten, ein paar Songs mitzubringen, die dich in deiner Karriere bewegt haben oder noch bewegen, und das ist einer davon. Magst du sagen, warum?
Ja, also da geht es um Augenhöhe, ne? Also dass wir versuchen sollten, uns auf Augenhöhe zu begegnen und ja, halt gucken, welche Machtstrukturen halt so am Laufen sind und von denen wir profitieren, von denen wir nicht profitieren. Wer hat die Macht in bestimmten Sachen? Und um das zu analysieren, dann halt versuchen, was zu verändern. Und das aber erstmal, ich wollte in dem Track halt so benennen, ne? Dass es halt viele Bereiche von Macht gibt, weil klar kann man irgendwie sagen, Macht sind irgendwie die Bullen oder das System oder irgendwie so, aber es ist ja einfach viel, viel schichtiger, und das mal so einfach zu benennen, zu gucken, so, okay, wer sitzt eigentlich wo am Hebel und so, ja, genau.
Voll, ich finde, das ist ja irgendwie auch voll gut gelungen, so dieses, das haben wir auch im Vorhinein so kurz vorbesprochen, so eben, dass das so rüberkommt, eben, dass es ganz verschiedene Formen von vielleicht eben auch Privilegien gibt, die man nutzt oder auslebt gegen nach unten und damit auch immer nach unten tritt. Mhm. Und dass es nicht unbedingt jetzt nur ein stereotypes Bild ist, sondern dass es viele Nuancen hat und auf verschiedenen Ebenen auch passieren kann. So.
Mhm. Genau, ja.
Und also ich habe noch eins etwas mal gelesen, dass du prangst ja auch ein bisschen Leute in der linken Szene an, dass sie gewisse Privilegien nicht ausnutzen.
Nicht ausnutzen, warte, nicht ausnutzen, nicht...
Also die Privilegien, die sie haben, irgendwie... Also ich habe das Gefühl, so. Im Lied kommt das auch ein bisschen rüber, aber dass sie wie einfach Leute, die Privilegien haben, die Privilegien für etwas Besseres nutzen könnten.
Ah ja.
Ich glaube, es kommt in einem anderen Song noch mehr vor, oder? Ich bin jetzt aber gar nicht ganz sicher. Du sagst da irgendwie in einem Song, reißt die Paläste ein. Also, das
nee,
ist
das, ist der, das ist der Song, okay, genau, also, genau, genau.
Das hatte ich gar nicht mehr, genau. Also eigentlich geht es darum, so, die Leute haben Privilegien und nutzen die sozusagen für sich, anstatt dann damit was fürs System, also dagegen das System zu machen. So.
Ja, genau, und anstatt sich zu verbünden. Und ich glaube, viele Leute sind halt von dieser Privilegiendebatte irgendwie abgeschreckt, weil sie denken, dass sie dann alles verlieren. Und das stimmt ja nur teilweise, weil du kannst ja auch viel gewinnen dadurch, so solidarisch untereinander zu sein. Mhm. Und ja, bei sich selbst anzufangen. Und genau, was ich halt auch wichtig finde, ist dann natürlich trotzdem nicht diese so, also jetzt nicht immer nur untereinander so, also ich hab auch manchmal das Gefühl, dass die Leute sich untereinander so krass fertig machen und am Ende gibt es irgendwelche Superreichen, denen das scheißegal ist und die sich wahrscheinlich noch drüber totlachen. Und aber ja, ich denke halt, das muss schon von unten aufgeräumt werden, so um dann halt auf allen Seiten zu konfrontieren und ja, genau.
Noch eine andere, ganz andere Frage vielleicht, so ein bisschen. Also wir sind jetzt eben hier so bei der Privilegiendiskussion und so Themen, die heute jetzt irgendwie aktuell sind. Mhm. Und ist jetzt eher so ein bisschen auf dein Musikschaffen allgemein bezogen, die Frage, eben du machst seit 20 Jahren Musik. Mhm. Wie schaffst du es irgendwie oder wie ist das so? Kommst du noch an die Jungen ran? Bewegen dich noch die gleichen Themen wie jetzt heute die Jungen? Oder für wen machst du Musik sozusagen? Oder so vielleicht so ein bisschen so die Generationenfrage, so ziehen auch da Leute nach, bist du im Austausch mit Leuten, die jetzt irgendwie inspiriert sind von dir oder so?
Ja, mit Vereinzelten auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die jünger sind, so die mit denen ich connected bin so und wo ich finde, die coole Sachen machen. Es ist natürlich, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, von den Verhältnissen her, ist es natürlich schwieriger, weil es ist halt natürlich mehr in Richtung Oberflächlichkeit geht heutzutage. Also viel schnelllebiger, viel oberflächlicher und viel mehr fürs Auge. Also du musst halt, also früher ging es ja mehr um Musik, ne? Und heute jetzt, also wenn jetzt eine junge Rapperin anfängt, ne, die brauchen in erster Linie gute Fotos und gute Short-Videos unter einer Minute, damit die überhaupt Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Was du jetzt für Musik machst, ist dann halt zwar nebensächlich so, also die Promotion und die Inszenierung ist halt, also es hat sich natürlich in die Richtung entwickelt. Das sehe ich auch, dass das super schwierig ist für die nächste Generation, da eine Tiefgründigkeit haben und die dann gezwungen sind, sich auf diese Oberflächlichkeiten einzulassen, um überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich sehe da voll diesen Widerspruch, weil ich das ja auch bei mir selber sehe, dass wenn ich mithalten will, muss ich das auch machen. Und ich kenne aber noch eine andere Zeit, so, ne? Und die sind halt in dieser Zeit aufgewachsen, wo sie gar nichts anderes kennen als das. Und aber ich bin mit Einzelnen connected, ich finde es super cool. Genau, ich mache jetzt auch einen Song mit Lila Sophia, die ist auch viel jünger als ich und ist stabil am Start, auch genau, queer MC und ja, genau, das, ja, ich bin connected, ich versuche mich zu connecten so, aber ich habe auch eine lange Zeit Workshops gemacht und so, aber das habe ich jetzt dann ein bisschen gelassen, weil ich also auch
Workshops, wo du sozusagen dein Können weitergegeben hast.
Ja, für Jugendliche, weil also genau, ich habe halt Rap-Workshops mit Jugendlichen gemacht, so. Das Ding ist, dass meine Musikrichtung, aus der ich komme, die heißt Boom Bap. Also früher war das, was ich jetzt mache, Hip-Hop, ne? Also wenn du sagst, ich höre Hip-Hop, dann ist das Boom Bap. und jetzt ist das eine Nische geworden. Also jetzt ist ja Hip-Hop, Pop, Trap, Drill, also so, das ist Hip-Hop. Und wenn ich jetzt sage, also ich muss jetzt meine Musikrichtung erklären, halt. Guck mal, ich mache Hip-Hop, aber ich mache das und das, ne? So, und das ist natürlich so ein Ding, wo ich weiß, genau, also viele haben diese ganz andere Hörgewohnheit, auch mit Autotune und so, die müssen sich erstmal dran gewöhnen an den Sound, weil der gar nicht mehr selbstverständlich ist halt, ne? Und das ist, also es ist okay so, ich habe auch ein paar moderne Tracks, aber ich bleibe schon dem Boobam so, bleibe ich auf jeden Fall treu, weil das ist schon die Richtung, aus der ich komme und für mich ist es auch die beste Ära im Hip-Hop, weil das die 90er US-Hip-Hop-Ära ist. Und da ich daherkomme so aus dieser Prägung und genau, aber ich, wenn ich jetzt so Workshops gebe, ne, ich habe das dann irgendwann gemerkt mit Jugendlichen halt, die denken dann Rap-Workshop, das wäre diese Mucke, so Sixten oder so, ne, oder halt was danach kam, ne. Und das ist ja für beide Seiten einfach eine Enttäuschung, weil die haben dann mich und ich habe die. Und dann ist so, ich habe mir was anderes vorgestellt und ich denke mir auch, ich habe mir auch was anderes vorgestellt. Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, ey, damit ich mir das erhalten kann, die Mucke, die Leidenschaft und die Liebe dazu, muss ich mit diesen Workshops aufhören, weil das halt, also ich will nicht für meine Musikrichtung kämpfen. So. Genau.
Das war auch so eine Frage, die wir uns gestellt hatten, so eben, du sagst irgendwie, oder Boom Bap hast du es gesagt, aber ich habe jetzt irgendwie vorher mal Oldschool Hip-Hop oder Oldschool Rap oder so irgendwie im Ohr. Und so, was heißt das eigentlich sozusagen? Also, oder in verschiedenen so Texten über dich steht immer so, ah, du machst Oldschool.
Ja, Mann. Das ist halt für mich.
Genau, so die Frage, was heißt das eigentlich Oldschool? Aber du hast es jetzt eigentlich schon ziemlich gut erklärt.
Ja, guck mal, das ist fast eine Beleidigung, weil das ist ja eigentlich voll traurig so, dass diese gute Musik als Oldschool deklariert wird. Und aber ich habe es jetzt akzeptiert, das ist okay. Denn die Leute sollen das nennen Oldschool. Man muss das mit Stolz tragen, glaube ich so.
Ja, Oldschool ist ja schon jetzt nicht unbedingt negativ behaftet,
ist
oder?
Ist es nicht, ne? Kann man
nein,
machen,
glaube
ne?
auch nicht.
Ja, kann man schon.
Der hat Coolness.
Fast so wie Secondhand-Kleider.
Ja, ja. Nee. Ja, ja, doch, so Vintage-Hip-Hop. Ja, ja.
Und kommen die Jugendlichen auch mit einer politischen Haltung in die
jetzt,
Musik?
Die jetzt anfangen? Oh, ganz schwierig. Also, ich glaube wirklich, dass sich alles in den letzten Jahren in Richtung Diversity gedingst hat. Das heißt, die sind viel mehr sensibilisiert auf Diversity. Mhm. Also viel mehr auf, also früher, wo ich angefangen habe mit Rap, da hieß noch Frauen hinter den Herd. Also das heißt es ja heute...
2005 war das noch so.
Ja, ja, natürlich. Und das ist ja heute immer noch, teilweise gibt es ja immer noch so Leute und es gibt auch diesen Backlash, wie nennt man das, Backlash, diese neuen irgendwie, mein Mann muss 1,90 groß sein und meine Frau, Mann, dieser Scheiße, dieser TikTok-Quatsch. Aber im Endeffekt, so damals gab es, also waren diese Diversitätsthemen noch gar nicht so auf dem Schirm, ne? Und dieses Queere und dieser normalisierte Rassismus, das ist ja jetzt ein bisschen mehr auch durch die sozialen Medien und so, können viel mehr Leute was damit anfangen und haben das auch auf dem Schirm und so. Aber die Kapitalismuskritik, finde ich, ist halt so ein bisschen, also ne, weil du kannst ja die Sachen ins neoliberale System super einfügen halt. Mhm. Und musst nichts grundsätzlich ändern. Und dadurch hat das natürlich einerseits diese positive Komponente, dass die Leute mit Begriffen wie Flinter was anfangen können, sogar im Mainstream. Mhm. Aber dass es im Endeffekt nach den gleichen Spielregeln läuft wie Vermarktungsspielregeln wie sonst auch. Und dadurch habe ich das Gefühl, die Texte der Leute sind halt, also die Texte der neueren Generation ist halt eher so, okay, ich bin Flinter, grapsch mich nicht an. Ist ja schon cool, so. Aber alles, was mehr auf System ist dann, wird dann halt eher schwierig, weil es nicht vorkommt in den Themen. So, es geht eher um das Ich und meine Komfortzone, die ja auch sehr wichtig ist. Aber ja, genau, nicht um so wirklich Dekonstruktion der Verhältnisse.
Hören wir uns nochmal einen Song an?
Ja.
Heldin der Wahrheit?
Ja.
Als ich 14 war, wollte ich mit Freunden in den Urlaub fahren. Bettelte meine Eltern an, erzählte ihnen von meinem Plan. Mein Vater sagte, ich soll eigenes Geld verdienen. Und ich ging das erste Mal zu einem Vorstellungstermin. 10 Tage morgens bis abends stand ich mit Zeitungen am Bahnhof Zoo. Mich quatschen fremde Männer an, wollten mit mir aufs Bahnhofsklo. Die Zulieferer brüllten rum, meinten, ich wär zu langsam da. Bekam ich Angst vor der Arbeitswelt, wenn das hier schon der Anfang war. Ab und zu kam so ein Heini von der Firma vorbei. Der meinte, er beobachte mich und dass ich zu zurückhaltend sei. Ich strengte mich an, dumm nur, dass ich mein Geld nie bekam. Als ich es mir holen wollte, ist die Firma pleite gegangen. Mit 17 machte ich dann ein soziales Jahr, bis ihr im Berufsalltag zum Reinschnuppern stand in dem Vertrag. 40 Stunden, 150 Euro monatlich in der Pflege, kaum Pause, Überstunden, Schichtarbeit plus schweres Heben. Offiziell auf dem Papier war ich nebenbei nur zusätzlich, doch in Wahrheit ersetzten sie feste Kollegen durch mich. Ich schleppte mich durch, hatte Respekt vor den Erwachsenen, begriff erst spät, dass sie mich krass ausbeuteten. Doch das sollte noch
noch schlimmer kommen. Ich machte ein Praktikum in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Dort wurden die Bewohnerinnen misshandelt. Und als ich mich dem Ganzen widersetzte, begann für mich die Hetze. Einmal wurde ich engagiert für einen Rap-Workshop im Mädchenclub. Doch der Workshop alleine war anscheinend nicht genug. Eine der Kolleginnen wollte sich privat gern mit mir treffen. Dafür war ich nicht so offen. Da begann sie mich zu mobben. Auch in der Kita